SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Flüchtig war unser Thema auf dokublog.de.
Spur 1.
Wir sind aber nicht gleich wieder weg.
Behauptet Christine Werner.
Versprochen, Pascal Fournier.
Und dann ging es immer weiter, immer weiter.
Auf der nächsten Spur.
Spur 2.
Hören wir heute, was Ole Frahm im letzten Monat gebloggt hat. Dann.
Spur 3.
Sprechen wir mit Annik Rubens über Podcasting. Und schließlich fragt.
Spur 4.
Nach der gesellschaftlichen Bedeutung des Radios.
Flüchtig. Lichtfuge.
Zum Thema Flüchtig habe ich ein Lied, in dem alles sich ständig ändert, auf eigenwillige Art gecovert. Das Original wurde 1972 von America veröffentlicht, schreibt Christina Baron zu ihrem Doku-Blog-Feature.
Im ersten Teil der Reise habe ich auf all das Leben geschaut. Da waren Pflanzen und Vögel und Steine und Dinge und Sand und Hügel und Ringe. Das erste, was ich traf, war eine Fliege mit Gebruch und Himmel ohne Wolken. Die Hitze war heiß und der Boden war trocken, aber die Luft war voller Geräusch. Ich war in der Wüste auf einem Pferd ohne Namen. Es war gut, aus dem Regen raus zu sein. In der Wüste kannst du deinen Namen nicht erinnern, weil da ist niemand, der dir Schmerzen zufügt. Nach 2 Tagen in der Wüstensonne hat sich meine Haut rot gefärbt. Nach 3 Tagen im Wüstenspaß habe ich auf ein Flussbett geschaut. Es hat die Geschichte von einem Fluss erzählt, der dort geflossen ist. Und es hat mich traurig gemacht, daran zu denken, dass der jetzt tot ist.
Spur 2. Nachgedacht.
Radioblog. Bohrdialog. Ob gar Idol.
Gebloggt haben bei uns schon ein Autor, ein Kritiker, ein Audiokünstler und eine Wissenschaftlerin. Im letzten Monat hatten wir mit Ole Frahm einen Radioaktivisten?
Ole Frahm lebt und arbeitet in Hamburg und Berlin. Er ist Mitglied der Künstlergruppe Linja, die mit ihrem Radioballett international Aufmerksamkeit erregte. Übertragbare Radioempfänger fordern sie Menschen im öffentlichen Raum auf, bestimmte Dinge zu tun. Sie wollen damit die Ordnung eines Raumes herausfordern und unkontrollierbare Situationen herstellen. Alle Arbeiten von Linja, Performances, Installationen und Interventionen, begreifen das Publikum als zerstreutes Kollektiv von Produzentinnen. Einen Teil ihrer Arbeiten hat die Gruppe in dem Buch »An alle – Radiotheater statt« dokumentiert.
26. Februar. Radio vor Ort. Gerade findet die Marrakesch-Biennale statt. Berit Schuck und Julia Thieke handeln dort mit Geschichten der Stadt, Trading Urban Stories, und strahlen diese vor Ort aus. Eines von vielen interessanten neueren Projekten, die das Hörspiel, die Stimme oder den Klang direkt in der Stadt verorten. Das Prinzip des Radios, von einem Ort an alle auszustrahlen, wird dabei nicht gerade umgekehrt, sondern für einen Ort wird ein spezifisches Klangarchiv virtuell zur Verfügung gestellt. An einem ganz anderen Denkmal arbeitet seit vielen Jahren Udo Noll auf seiner Webseite Radio Apure. Hier wurden, ich weiß nicht wie viele tausend O-Töne auf einer Weltkarte abgelegt und sind auch an diesen Orten wiederzuhören. Radio Apure hält darüber hinaus Miniatures for Mobiles zur Verfügung, mit denen sich ganze thematische Audio-Walks unternehmen lassen. Die Reihenfolge der über GPS abgelegten Klänge wird durch den Spaziergänger selbst bestimmt. In Alexandria haben Berit Schuck und Julia Thieke das Alexandria Streets Project durchgeführt. Hier werden Stimmen laut, die in den üblichen Medien selten zu vernehmen sind. Es werden Orte besucht, die eine andere Geschichte vom arabischen Frühling erzählen. Entscheidend, wie bei allen Projekten, scheint mir, dass das Bild ganz fehlt oder durch die Gegenwart den Ort des Hörens gegeben wird. 6. März. Wehrt euch, Konsumenten! In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 1. März listet der Essayist Hans Magnus Enzensberger unter dem Titel »Wehrt euch« 10 einfache Regeln auf, wie sich die Leser mit den klugen Köpfen ihrer Ausbeutung und Überwachung widersetzen können. Enzensbergers Kultur- oder medienpessimistischer Zug
Wäre nicht weiter bemerkenswert, würde es sich nicht um den Autor handeln, der mit seiner Emphase für eine Aneignung der Medien Anfang der 1970er Jahre internationale Beachtung fand. Sein »Baukasten für eine Theorie der Medien« bildet einen einflussreichen Anschluss an Bertolt Brechts Radiotheorie, einer der wichtigsten Versuche im 20. Jahrhundert, die Aneignung der Medien in ihrer gesellschaftsverändernden Kraft zu denken. Doch Enzensbergers verzweifeltes »Wehrt euch« kann sich eine Aneignung der Medien offenbar gar nicht mehr vorstellen. Nun hilft nur noch, die digitalen Medien zu meiden. Wer ein Mobiltelefon besitzt, werfe es weg. Woher kommt die Hilflosigkeit, die Enzensbergers Regeln ausstrahlen? Meiner Meinung nach vor allem aufgrund eines falschen Kommunikationsbegriffs, der sich schon in seiner Brecht-Lektüre ankündigt. Brechts Forderung zur Veränderung des Apparats wird als technische Veränderung verstanden. In diesem Sinne wurde das Internet vielerorts als Realisierung von Brechts Forderung gefeiert, eine Emphase, die zuletzt Twitter zugute kam. Endlich kann jeder Empfänger zum Sender werden und unterdrückte Nachrichten verbreiten. Der Preis dieser Freiheit des Sprechens, das haben die Verhaftungen nach den Gezi-Park-Protesten in Istanbul gezeigt, ist die Kontrolle dieser Kommunikation. Jeder Sender, jeder Empfänger ist dingfest zu machen. Hier zeigt sich das Problem von Enzensbergers Brecht-Interpretation. Er liest Brechts Vorschlag, als wäre es dem erklärten Kommunisten Brecht nur um das Medium und nicht um die Gesellschaft gegangen. Brecht wollte, so denke ich, das Radio technisch keineswegs verändern. Kommunikation versteht sich bei ihm immer als Distribution. Und die Distribution ist immer unheimlich, denn mit ihr gibt der Sender die Kontrolle über das Gesendete ab. Im Radio wurde diese Unheimlichkeit oft als Spuk verstanden. Das Internet, die digitale Kommunikation, hat diesem Spuk, dem unkontrollierbaren, vervielfachtem Ausstrahlen von Stimmen, ein Ende bereitet. In diesem Sinne ist nicht nur darüber nachzudenken, warum sich heute so viele und so gerne der Kontrolle durch ihr Mobiltelefon unterwerfen, sondern erneut über die Theorie des Radios, die von einer Theorie digitaler Medien nicht zu trennen ist. Für sie gilt weiterhin Enzensbergers Feststellung: Eine marxistische Theorie der Medien gibt es bisher nicht.
Spur 1. Doku-Block.
Da war eigentlich der Krieg zu Ende. Da war der erste Rückzug. Von da ging das bis nach Berlin. Von Berlin.
Tim Schauen hat die Geschichte von August K. auf den Doku-Block gestellt. Jana Hartkopf hat sie dort entdeckt und ein neues Feature draus gemacht.
Abgehauen. Ein Loch unter der Erde von unserer Baracke, unter der Todeszone bis nach hinten. Und dann haben wir so gemeint, werden 18, 20 Meter Loch. Und dann hinten waren Schrebergarten und da in dem Schrebergarten wollten wir wieder raus. Und da habe ich gelacht und da sage ich, wie willst du das? Wie meinst du denn?
In O-Ton Nummer 2462 erzählt August K., wie er als 30-Jähriger aus russischer Kriegsgefangenschaft geflohen ist. Wie August K. fliehen täglich Tausende aus unterschiedlichsten Gründen. Bei ihm wird am Ende alles gut. Aber die Alternative zur geglückten Flucht ist das Entdecktwerden, mit der Folge, dass die Bedingungen, vor denen man fliehen wollte, noch schlimmer werden. Passend zu den Flüchtlingsströmen habe ich den Track »Les Grandes Marches« von Moderat ausgesucht. Die Musik ist extrem treibend und geht nach vorne, so wie August K. und seine Kameraden Stück für Stück nach vorne gegangen sind.
Abgehauen. Eine Woche haben wir an der Mauer gehabt.
Am Ende des Stücks wird die Musik so laut, dass man die ergreifende Erzählung von August K. nicht mehr verstehen kann. Seine Fluchtgeschichte geht quasi unter in den großen Wanderungen, den großen Flüchtlingsströmen.
Da haben wir gehört, wie die Ablesung da war. Und dann haben sie immer gerufen. Nächste Nacht, Tovarisch Major. Und dann sind wir auch abgehauen.
Spur 3. Ausblick.
Herzlich willkommen zu Schlaflos in München.
Schlaflos. Los. Schlaf.
Hallo ihr Lieben, willkommen bei Schlaflos in München und diesmal wirklich mal wieder Schlaflos in München.
Schlaflos in München. Mit diesem Podcast ist Annik Rubens bekannt geworden. Annik Rubens heißt eigentlich Larissa Vasilian und sie macht, wie viele freie Journalisten, viele verschiedene Dinge. Sie macht Radio, schreibt Bücher, pflegt Facebook-Seiten und Twitter-Accounts. Und sie ist unsere nächste Radiobloggerin auf dokublog.de. Ihren Podcast Schlaflos in München gibt es jetzt seit 9 Jahren und vor einem Jahr, zum 8-Jährigen, hat sie auf der Homepage geschrieben, ich denke gern an den Tag zurück, als sich alles so aufregend, so frisch angefühlt hat. Ich wollte von ihr wissen, was war denn damals so aufregend und frisch?
Also für mich als alte Radiofreundin, ich habe als Kind, als Teenie wahnsinnig viel Radio gehört und mein großer Traum war es natürlich irgendwann mal beim Radio zu arbeiten und das hat dann so nicht geklappt. Ich bin bei der Zeitung gelandet und das Aufregende war, dass ich dann plötzlich einfach von meinem Schreibtisch aus oder von meinem Schrank aus eine eigene Radiosendung sozusagen in die Welt rausposaunen konnte, ohne dass ein großer Übertragungswagen vor der Tür stand, ohne dass es wahnsinnig viel Technik bedarf oder so. Also ich konnte ganz alleine da so eine Art Piratensender machen und da hatte ich schon Herzklopfen, als ich mir vorgestellt habe, dass man mich da jetzt auch in China oder sonst wo hören kann.
Sie sagen jetzt aus dem Schrank raus, also haben Sie sich in einen Kleiderschrank gesetzt?
Ja, in der Tat. Also ich habe dann natürlich so meine Versuche gemacht und ich habe natürlich keine tolle Sprecherkabine wie Sie im Radio und insofern habe ich mir dann überlegt, naja, wo klingt es denn am besten in so einer Wohnung? Es klingt nicht gut in der Küche, es klingt nicht gut im Bad, aber am tollsten klingt es im Schrank, weil da sind viele Textilien. Ja, und dann ist es der beste Sound, also sitze ich halt zum Podcasten im Schrank.
Was ist jetzt Podcasting im Vergleich zum Radio? Ist es spontaner? Ist es intimer? Wie würden Sie es beschreiben?
Ja, Podcasting ist schon noch so ein bisschen quick and dirty. Also wie gesagt, ich kann mich im Auto, wenn mir gerade irgendwas einfällt, kann ich mir mein Telefon vor den Mund halten und so eine Sprachmemo-Nachricht aufnehmen und die später als Podcast online stellen. Podcasting ist ja nur eine Technik. Also worüber wir, glaube ich, sprechen, sind diese privaten Podcasts, weil es gibt ja auch vom SWR Podcast natürlich. Mm,
genau.
Aber diese privaten Podcasts, die sind, glaube ich, sehr authentisch. Da wird auch mal gehustet mittendrin oder sich geräuspert. Da wird es nicht weggeschnitten. Da gibt es Äs, da gibt es Dialekte. Da gibt es Nischenthemen, die man natürlich so nie im Radio hören würde, weil es einfach kaum jemanden interessiert. Es ist einfach, es ist ein bisschen näher dran, ein bisschen natürlicher an den Menschen, glaube ich. Das Radio ist mir manchmal ein bisschen zu perfekt geworden.
Okay. Und was ist für Sie persönlich dann jetzt der Reiz, genau dieses Unperfekte am Podcasting? Oder was noch?
Also was ich halt toll finde, was ich im normalen Journalismus selten erfahren habe, ist diese Nähe zum Publikum. Also die Leute engagieren sich sehr, die fühlen sich sehr persönlich von mir angesprochen und das sind sie auch, das sollen sie ja auch sein. Und letzte Woche hat mir zum Beispiel eine Hörerin selbst gestrickte Socken geschickt. Das ist mir bei der Zeitung damals nie passiert. Und ich finde einfach so diesen Kontakt zu den Leuten toll, sonst hätte ich es, glaube ich, jetzt auch nicht 9 Jahre gemacht.
Sie verbringen beruflich einfach auch viel Zeit im Internet und es gibt ja auch immer die Diskussion, dass dort alle Medien zusammenlaufen und auch das Radio dort seinen Platz finden muss. Wie sehen Sie das denn? Also wo findet da das Radio seinen Platz?
Ich denke, dass Radio immer seinen Platz finden wird. Also jetzt momentan ist es ja zum Beispiel noch so, dass man im Auto eben sehr viel noch Radio hört, was man so in Statistiken sehen kann. Ich glaube, das Radio hat seinen Platz und wird den auch nicht verlieren. Und im Internet, das ist ja auch wieder nur eine technische Verbreitungsform. Also ich glaube, es geht immer um die Inhalte, wie wir die dann verbreiten, ob die über eine Antenne terrestrisch kommen, ob die übers Internet kommen, über DVB-T, über was weiß ich alles. Das ist eigentlich, glaube ich, Schnuppe. Wichtig sollte uns, denke ich, sein, gute Inhalte zu machen, sowohl im Radio als auch im Podcast. Und dann werden sich die Hörer finden.
Zum Schluss jetzt nochmal ein Zitat von Ihrer Homepage. Da steht, der Podcast ist derzeit eher ein Blog, weil Sie gerade lieber schreiben als reden. Das passt jetzt für uns prima, weil Sie ja unsere neue Radiobloggerin auf dem Doku-Blog sind. Aber warum ist das so?
Das ist hauptsächlich so, weil sich in diesen 9 Jahren natürlich in meinem privaten Leben auch einiges geändert hat und ich habe momentan einen 3-jährigen Sohn und der quatscht mir den ganzen Tag die Hucke voll. Insofern bin ich dann mal ganz froh, wenn ich mal für mich bin, wenn ich nicht auch noch reden muss, sondern wenn ich einfach dann nur ganz still mich an die Tastatur setzen kann und da irgendwas tippen kann.
Gut, dann sind wir gespannt, was in die Tastatur gehackt wird und auf dem Doku-Blog landet.
Ja, ich auch.
Spur 1. Doku-Blog.
Flüchtling. Fluch tilgen.
Impressionen einer Zeitzeugin auf der Flucht von Ostpreußen nach Hamburg mit Pferd und Wagen. Andrea Rothenburg hat den O-Ton auf dokublog.de geladen.
Ich bin am 12.04.1927 in Ostpreußen geboren. Und als ich 12 Jahre alt war, da hatten wir den Krieg und haben auch nicht gedacht, dass der so lange dauert, bis 1945. Und leider mussten wir 1945 im Januar von Ostpreußen flüchten mit Pferd und Wagen. Und wir haben nie gedacht, dass wir nachher nicht mehr nach Hause kommen. Wir dachten, das war nur vorübergehend. Mein Vater, der in der Kohlenhandlung gearbeitet hat, der hat den Speditionswagen, der ja Gummiräder hatte, den hat er als Zigeunerwagen zurechtgemacht. Meine Mutter, die damals sehr, sehr umsichtig war, die hat Betten und alles in diesen Wagen reingebracht, Lebensmittel. Wir haben sehr viele Sachen, auch Bilder und vieles, vieles mitgenommen, haben aber nie gedacht, dass wir nie wieder in die Heimat zurückkommen. Und dann ging es immer weiter, immer weiter. Und
dann ging es immer weiter.
Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass unser Pferd immer gut versorgt wurde. Wir hatten ein Pferd, ein Brauereipferd, was andere Pferde mit zwei nicht geschafft haben. Das hat unser Hans, der hat das geschafft und unser Wagen hatte Gummiräder und so kamen wir überall gut durch. Und dann sind wir in Hamburg-Schnelsen gelandet. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Wir haben so gehungert und gedarbt.
Und dann ging es immer weiter, immer weiter. Und dann ging es immer weiter.
Ja, und dann sind rechts die Trecks gefahren und links die Soldaten mit ihren Fahrzeugen. Und dann kamen uns russische Gefangene entgegen. Es war alles so schlimm. Ich glaube, die mussten sich ihr eigenes Grab schaufeln.
Spur 4. Nachgedacht.
Das Radio als Medium beiläufiger Kommunikation.
Damit hat sich Angela Keppler beschäftigt. Auch sie haben wir gefragt, welche gesellschaftliche Bedeutung das Radio heute hat.
Dr. Angela Keppler ist Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Mannheim. In ihren Forschungen geht sie gerade der Frage nach, wie die neuen technischen Kommunikationsmedien, also Smartphones, Tablets und das Internet, in alltägliche Gespräche integriert werden und zu welchen Veränderungen dies führt.
Das kleine, beiläufige Gespräch nebenbei, sei es beim Einkaufen mit der Verkäuferin, die man schon lange, aber eben nur von solchen Gelegenheiten her kennt, die kurze Plauderei, wenn man einem netten Kollegen auf dem Campus zufällig begegnet, die Unterhaltungen, die man mit einem ansonsten unbekannten Personen beim Spazierengehen mit dem Hund im Wald oder sonst wo führt, die Gespräche beim Zugfahren oder beim gemeinsamen Warten auf einen verspäteten Flug, sie alle sind auch in den heutigen mediatisierten Zeiten entgegen zahlreicher Unkenrufe nicht ausgestorben. Und sie haben auch heute noch eine zentrale, gemeinschaftsstiftende Funktion. Es handelt sich dabei, wie es der Soziologe Georg Simmel schon vor knapp 100 Jahren formuliert hat, um eine Spielform der Vergesellschaftung. Was hat das nun mit dem Radio zu tun? Das Radio, das in der einschlägigen Forschung gerne als ein Nebenbei-Medium beschrieben wird, ist aus meiner Sicht nicht nur die mediale Variante dieser Form der Kommunikation, sondern darüber hinaus ein lebendiger Ausdruck der Relevanz dieser Kommunikationsform auch und gerade unter den heutigen Bedingungen der Medienkonvergenz. Das Radio, das durch Computer und mobile Endgeräte mittlerweile eine neue Präsenz erhalten hat, ist für nicht wenige von uns ein nach wie vor allgegenwärtiger, wenn auch oft unauffälliger Begleiter unseres Alltags. Diese Beiläufigkeit ist aber gerade der Witz an der Sache. Das Radio versorgt uns ständig mit mehr oder weniger wissenswerten, geistreichen, ablenkenden oder animierenden Informationen. Aus der Perspektive der Rezipienten bleibt es hier weitgehend dem Zufall überlassen, mit was für Beiträgen sie jeweils unterhalten werden. Deren Selektion ist zwar durch die jeweiligen Programme vorgegeben, Die Hörerinnen und Hörer aber wissen bei der Anwahl eines Senders trotzdem nicht, was ihnen im Einzelnen dort begegnen wird. Außerdem kann sich das Publikum durch die Art der Aufmerksamkeit und den Wechsel der Sender seinerseits höchst selektiv verhalten. Ähnlich wie man sich bei einer Party nach Belieben von der einen zur anderen Gesprächsgruppe bewegen kann. Wenn ich beispielsweise beim Autofahren auf dem Weg an die Uni im Radio mitbekomme, dass Facebook gerade WhatsApp gekauft hat, dass wieder mal ein Minister zurückgetreten ist oder wie die Lage in der Ukraine sich entwickelt, so liefert mir das Stoff für Gespräche, gegebenenfalls sogar im Seminar, mit dem ich zuvor nicht rechnen konnte. Das Radio ist ein fast stets ergiebiger Themenlieferant, woran wir in weiteren Kommunikationen je nach Bedarf und Belieben anschließen können. Entgegen anderslautender Gerüchte ist dabei das Radio, wie auch die neueren und neuesten Kommunikationsmedien, kein Gesprächsverhinderer, sondern eine, alles in allem unverdächtige Quelle, der kommunikativen Gemeinschaftsbildung. Bei diesem Lob der beiläufigen Inspiration durch das Radio aber dürfen wir eines nicht vergessen. Radio hören heißt fast immer auch Musik zu hören. Und zwar eine Musik, die wir uns nicht vorher selbst zusammengestellt haben und dann auf diversen Abspielgeräten serviert bekommen. Das Radio kann unsere Empfänglichkeit für Musik auf besondere Weise überraschen und überrumpeln, weil hier nicht selten starke Titel gespielt werden, die nicht zu unserem auf Smartphones und anderswo gespeicherten Standardrepertoire gehören. Plötzlich, ohne darauf vorbereitet zu sein, bekommen wir einen Rocksong oder eine Bach-Kantate zu hören, die uns lange nicht mehr in den Sinn gekommen ist. Auf einmal sind wir hin und weg. Wir sind es, weil diese Musik mit einem biografischen Schlüsselerlebnis verbunden ist oder uns einfach durch ihre besondere Energie in einen anderen Zustand versetzt. Manchmal kommt beides zusammen. Wenn ich irgendwo mit dem Auto unterwegs bin und im Radio unverhofft Riders on the Storm von den Doors, gesungen von Jim Morrison, zu hören ist, fühle ich mich augenblicklich in die kalifornische Mojave-Wüste versetzt, auf deren Highways mich dieser Song vor vielen Jahren begleitet hat.
Spur 1. Doku-Blog.
And with all this, I lost everything in my country. I lost my people scattered everywhere because of me. And now I'm here. I want to be free, moving from south to north, you know, and also choosing where I want, because I'm traumatized in my country. But if you put me in the cage again, you add trauma on me.
Napoli, Paul Langer, geflohen, Sudan, Sprecherin, Protestcamp Oranienplatz, Berlin.
Spur 5, Ausblick.
Ungarn, arg nun.
Das Modell von Erpotok, wie ein rechtsextremer Bürgermeister Ungarn verändert. So heißt das Feature von Keno Versek, das am kommenden Mittwoch in SWR 2 läuft. Es geht um einen Bürgermeister, der aus einem winzigen Dorf im Nordosten Ungarns eine Art Modelldorf für ganz Ungarn machte. Keno Versek, was ist das für ein Modell?
Ja, das ist ein Disziplinierungs- und Wertemodell, das verbindlich ist eigentlich für die gesamte Dorfgemeinschaft dort in Erpotok. Und auf der Disziplinierungsebene lauten die Regeln Ordnung, Arbeits- und Gemeinschaftssinn und auf der Werteebene Pflege von nationalen Traditionen, Pflege von Geschichte, von ungarischer Geschichte in diesem Fall natürlich, Brauchtumspflege. Und wer die Regeln dieses Modells einhält, der gehört zu den Erbauern, die deklariert der Bürgermeister so, also als Erbauer, und wer sie nicht einhält und nicht bereit ist, sich einzufügen, der ist Zerstörer, und diesen Zerstörern droht dann Ausgrenzung oder sogar Vertreibung aus dem Dorf.
Sie haben ja dieses Dorf besucht, also wie leben denn die Menschen damit? Also tragen die das alle mit?
Ja, eigentlich kann man sagen, dass das Dorf gespalten ist. Es gibt eine Schicht von Leuten in diesem Dorf, die haben Arbeit, die finden dieses Modell nicht wirklich ganz so toll, die finden auch diesen Bürgermeister ziemlich verrückt. Andererseits ist es auch so, dass doch recht viele in dem Dorf zum Beispiel ja eine gewisse Art rassistischen Denkens haben, und die finden das ganz gut, wie dieser Bürgermeister in Anführungsstrichen die Zigeuner diszipliniert und sie mal auf den Punkt bringt und zwingt, die Regeln einzuhalten. Dann gibt es eben die vielen Armen. Das sind auch nicht unbedingt immer alles Roma. Es gibt auch eine ganze Reihe von armen ungarischen Dorfbewohnern, und die kriegen schon die volle Härte dieses Modells zu spüren. Und ich habe schon mitgekriegt, es herrscht ziemlich viel Angst dort. Viele wollen auch vor dem Mikrofon oder überhaupt so einfach einem Journalisten gar nichts sagen, schon gar nicht sich fotografieren lassen, weil eben Angst herrscht.
Zu hören im SWR 2 Feature am kommenden Mittwoch um 22.05 Uhr.
Cut. Schnitt. Schnitt, Cut.
Kids, Berlin-Kreuzberg, 7 Mädchen, 365 Tage. Im April startet in SWR 2 Tandem eine Doku-Serie. 1,5 Jahre lang hat die Autorin Katrin Moll 7 Mädchen in ihrem Alltag begleitet. In der Schule, beim Shoppen, beim Theaterspielen, bei wichtigen Terminen. Die Mädchen sind bis auf eine in Kreuzberg geboren, ihre Eltern stammen aber aus Ägypten, Palästina, dem Libanon, der Türkei und aus dem Irak. Ich habe die Autorin Katrin Moll angerufen.
Katrin Moll?
Und sie gefragt, warum sie der Alltag dieser Mädchen für eine Hörfunkserie gereizt hat.
Ich weiß nicht, wie Jamila, deren Mutter aus Kairo kommt und deren Vater palästinensischer Libanese ist, wie die mit ihren 6 Geschwistern hier in Neukölln wohnt. Kein blassen Schimmer. Ich wusste nicht, wie die beiden Sinems, die Busenfreundinnen sozusagen sind, allerbeste Freundinnen, was für Konflikte die innerhalb ihrer Freundschaft haben, weil die eine aus der Türkei kommt und die andere eben aus einer kurdischen Familie, aber einer türkischen kurdischen Familie kommt. Und das hat mich alles total interessiert. Und die Hälfte der Mädchen, also 3 von den 7 Mädchen, tragen Kopftuch. Und das ist für mich auch immer, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte halt so ein diffuses Bild von Mädchen, die Kopftuch tragen in Kreuzberg. So, also ich habe zwar gesehen, die ziehen sich auch irgendwie Leggings an und sind teilweise geschminkt und so, aber ich hatte doch irgendwie immer so den Eindruck, dass vielleicht, ja, dass sie entweder sind sie sehr religiös oder sie werden doch von ihrer Familie vielleicht unter Druck gesetzt, Kopftuch zu tragen oder sie reflektieren vielleicht ihre Rolle als Mädchen, als Frau in dieser Gesellschaft nicht richtig. Und da habe ich eben gemerkt, dass ich, also in diesen 1,5 Jahren, die ich mit den Mädchen verbracht habe, dass ich jetzt zum Beispiel überhaupt keinen Unterschied mehr mache, wenn ich ein Mädchen sehe draußen, ob die Kopftuch trägt oder nicht. Ich sehe einfach die Persönlichkeit. Ich habe einfach die Mädchen kennengelernt, die, also Jamila zum Beispiel, die Kopftuch trägt, die sich sehr stark mit ihrer Rolle als Frau innerhalb ihrem islamisch-muslimischen Kulturkreis auseinandersetzt und auch sehr, sehr unabhängig da ist und auch sehr emanzipiert. Und das war was ich zum Beispiel gelernt habe, was mich total fasziniert hat und darüber wollte ich einfach was wissen.
Wie nah haben denn die Mädchen Sie und das Mikrofon aber rangelassen? Also haben die auch wirklich was über Liebeskummer, über Probleme mit den Eltern erzählt? Oder gab es da auch Situationen, wo die gesagt haben, ey, nee, das jetzt nicht fürs Radio?
Also die Situationen gab es auf jeden Fall, aber ganz, ganz selten. Also die Mädchen waren, und das fand ich auch irrsinnig toll, die waren von Anfang an völlig offen. Vielleicht war es auch dadurch, dass ich von Anfang an mit dem Mikrofon immer dabei war. Also die haben mich erst, nachdem wir die letzten Aufnahmen gemacht haben, überhaupt kennengelernt ohne Mikrofon. So, also es war immer so eine Einheit und ich war einfach immer dabei. Und es gab so ein paar kleine, ich glaube, 2 Situationen, wo es um konkrete Jungs ging oder so, wo sie dann gesagt haben, das nimmst du aber nicht mit rein oder so. Ich glaube, ganz oft haben sie einfach auch vergessen, dass ich da bin mit dem Mikrofon. Und eigentlich gerade sogar, dass diese Themen Jungs und kann ich einen Freund haben, verlieben, ist das haram? Ja, natürlich auch über Zwangsheirat, über Ehre, über wie es ist, dass man kein eigenes Zimmer hat oder dass man nicht als Mädchen dann ausziehen kann. Über solche Sachen haben sie total offen gesprochen.
Kids, eine Dokuserie in 8 Teilen. Die erste Folge, die gibt's am 1. April um 19.20 Uhr in SWR 2 Tandem. Und vielen Dank, Katrin Moll.
Danke. Tschüss.
Das war die März-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Mitgemacht haben Christina Baron, Pascal Fournier, Ole Frahm, Jana Hartkopf, Guido Jacobi, Angela Kepler, Christoph König, John Krohl, Karl Rudolf Menke, Katrin Moll, Andrea Rothenburg, Annik Rubens, Tim Schauen, Keno Versek und Christine Werner. Das nächste Thema heißt Ostermarsch. Wir sind gespannt auf Töne und Features zu Osterhasen, Ostereiern und Ostermärschen. Auf dokublog.de gibt's auch alle Beiträge und Gespräche dieser Sendung in voller Länge zum Nachhören und den Radioblog ab jetzt mit Texten und Gedanken von Annik Rubens. Under the city's lies, a heart made of ground, but the humans will give no love.